was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Es ist spannend, sich mit den verschiedenen Religionen zu beschäftigen und mit den verschiedenen Kirchen zu beschäftigen, was sie so zu sagen haben und vor allen Dingen zu schauen, was die Bibel dazu sagt. Das wollen wir jetzt wieder tun, nämlich Teil Nummer 5. Es geht heute um die orthodoxen Kirchen. Das ist etwas, was uns schon sehr viel mehr betrifft als bei der anglikanischen Kirche, weil das auch in unserem Breitengraden sehr verbreitet ist. Bevor wir aber starten, darf ich wieder einladen, dass wir zusammen beten. Großer Gott, allmächtiger Herr und Schöpfer dieser Erde und des Himmels, Herr, wir beten dich an und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du uns geschaffen hast, dass du dich um uns kümmerst und dass wir auch in der Bibel durch dein Wort wissen dürfen, was du sagst, was dein Wille ist. Ja, und dass du uns darin offenbarst, was wir wissen können über unser Leben und auch über den Glauben. Und wenn wir jetzt wieder uns damit beschäftigen, dann bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, um Führung und um Verständnis und dass wir das auch in unserem Leben umsetzen, was du uns sagst. Habt du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, was kann ich glauben? Die Frage ist, wenn ich etwas glaube, dann muss ich zu dem, was ich glaube, Vertrauen haben. Wenn ein Mensch zu mir kommt und mir etwas erzählt, dann ist immer die Frage, glaube ich dem das oder glaube ich das nicht? Und in der heutigen Zeit von den alternativen Fakten oder Fake News ist immer die Frage, ja, glaube ich das oder glaube ich das jetzt nicht? Und das wird immer schwieriger zu unterscheiden. Und ich habe den Eindruck, dass durch diese ganze Entwicklung, die wir haben, die Menschen immer weniger glauben und Vertrauen haben. Und dadurch natürlich auch das Vertrauen zur Bibel immer mehr abnimmt. Und die heutige Wissenschaft und auch die heutigen Medien, die tun immer mehr dafür, um das Vertrauen gerade zur Bibel zu erschüttern. Dass sie sagen, das stimmt nicht und das stimmt nicht und hier haben wir Fehler. Und das gerade, es ist heute in, dass man gerade die Dinge, die das Vertrauen zur Bibel fördern, dass man die gerade versucht, alle wegzudiskutieren und wegzuwischen. Und die Fakten, wo man glaubt, das könnte vielleicht die Bibel in ein negatives Licht rücken, die werden mehr und mehr veröffentlicht und da wird man versucht, man da Dinge zu verbreiten. Oder auch, dass man sagt, ja, die Apokryphen, die sind wichtig, ja, die Apokryphen gerade im neutestamentlichen Bereich. Ja, und dass man dann da irgendwelche Lehren verbreitet von diesen Apokryphen, von Dingen, die eigentlich mit der Bibel gar nichts mehr zu tun haben. Ja, wir haben jetzt aber die orthodoxe Kirche oder besser gesagt die orthodoxen Kirchen. Das sind eben eine ganze Reihe von Kirchen, das muss man im Plural setzen, die wir uns jetzt näher anschauen wollen. Wieder vier Teile in unserem Vortrag. Erstens die Geschichte und Verbreitung dieser Kirchen. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen zur Bibel. Und viertens Hinweise, Übertragung auf unser Leben. Zum Ersten, wo kommen die orthodoxen Kirchen her? Was ist der Hintergrund? Und zwar, es gab damals im Jahre 1054 das große morgenländische Schisma. Und Schisma bedeutet, dass es eine Kirchenspaltung gab. Und zwar, es gab damals schon diese zwei Bereiche. Es gab nämlich das weströmische und das oströmische Reich oder auch Kirche. Ja? Es gab den Papst in Rom, der hier seinen Bereich hatte und seinen Einflussbereich. Und es gab dann auch in Konstantinopel, in Byzanz, gab es auch einen Patriarchen, der hier auch die Kirche geführt hat. Und dann kam es zu einem Streit, und zwar 1054. Und zwar im 11. Jahrhundert geschah Folgendes. Die Normannen hatten das Byzantinische Reich teilweise erobert und immer wieder dagegen gekämpft. Und vor allen Dingen im Bereich von Süditalien. Das gehörte auch damals zum Byzantinischen Reich dazu. Und jetzt hat der Patriarch von Konstantinopel, von Byzanz, hat jetzt um Hilfe gebeten. dass das Westrom hier helfen sollte. Aber da gab es jetzt einen Konflikt. Papst Leo IX. Und auch sein Gesandter Humbert de Silva Candida. Sie haben gesagt, wir helfen gerne, aber unter einer Bedingung, dass ihr alle das übernehmt, was wir sagen, nämlich unsere lateinische Liturgie und unseren lateinischen Gottesdienst und unsere Formen, wie wir das Christsein verstehen. Und da gab es einen Streit zwischen Patriarch Michael I. und Humbert de Silva Candida und sie haben sich nicht einigen können. Humbert de Silva war nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Er hat gesagt, nur nach unseren Vorstellungen. Und dann gab es da einen großen Streit über diesen Punkt. Und sie haben sich gegenseitig exkommuniziert. Sie haben gesagt, ihr gehört nicht mehr zur Kirche dazu und zur Lehre. Und das führte dann dazu, dass sie dann am Endeffekt gesagt haben, wir machen unsere eigene Kirche, unsere eigene, Und zwar der Titel orthodoxe Kirche. Orthodox heißt ja vom Wort her rechtgläubig. Und sie haben jetzt gesagt und sagen es bis heute, dass die orthodoxe Kirche die einzige rechtgläubige Kirche ist, die es gibt. Denn sie kommt ja auch von der Urgemeinde her. Sie sind ja auch von der apostolischen Sukzession und von dem allen, wie die katholische Kirche ja auch das sagt. Und sie sagen, aber die katholische Kirche ist eben abgefallen vom rechten Glauben, gerade um das Jahrtausend herum. Und wir sind aber beim rechten Glauben geblieben. Deshalb sind wir die einzigen, die jetzt rechtgläubig sind und bis heute eben diese Merkmale vertreten, dass sie von der Urgemeinde abstammen, den rechten Glauben haben, die Bibel ernst nehmen, uns im Gegensatz zur katholischen Kirche hier einfach auch stehen. Obwohl sie natürlich viele Dinge aus der katholischen Kirche mit übernommen haben, von der römisch-katholischen Kirche, und da auch eine große Ähnlichkeit besteht. Das Ganze hat sich noch zugespitzt und ist noch schlimmer geworden, als es im Jahre 1204 einen Kreuzzug gab. Das war der vierte Kreuzzug. Und das war ein Kreuzzug gegen Konstantinopel. Das heißt, hier hat der Papst aufgerufen, die Christen gegen Konstantinopel zu kämpfen. Und es wurde dann auch tatsächlich eingenommen und geplündert und zerstört. Ja. 1729 hat Rom dann schließlich die Gemeinschaft mit den Orthodoxen verboten. Man hat gesagt, das sind Abgefallene und man darf mit ihnen keine Glaubensgemeinschaft und auch keine Abendmahlsgemeinschaft haben. Ja. Und 1755 haben dann die orthodoxen Patriarchen die Katholiken als Irrlehrer bezeichnet. Also man kann sehen, dass das Verwürfnis zwischen ihnen immer mehr zugenommen hat. Obwohl es zwischendurch auch immer wieder Bestrebungen gab, die Kirchen zusammenzuführen und da wieder zu vereinen. Aber die sind bis heute noch nicht zielführend gewesen. Natürlich in den letzten Jahren ist das sehr viel stärker gewesen, weil natürlich in der Ökumene so ist, dass die Gemeinschaft und die Beziehung zwischen Orthodoxen und Katholiken, die sind sich näher als die Katholiken und die Protestanten. Ja, weil der Protestantismus doch von seinen Lehren sehr viel weiter dem biblischen Bild entspricht und weniger dem katholischen. Und die orthodoxe Kirche doch sehr viel Gemeinsamkeiten mit dem Katholizismus hat. Ja, hier habe ich nochmal eine Karte. Hier sieht man so, wie damals das Lateinische Kaiserreich von 1204 bis 1261 ausgesehen hat. Und diese schwarze Linie, die man hier sieht, das ist der vierte Kreuzzug vom Jahre 1202 bis 1204. Und man sieht, dass sie hier jetzt über das Wasser gefahren sind, von Venedig ausgehend, und dann um Griechenland herum gefahren sind bis nach Konstantinopel. Und dort haben sie halt die Stadt eingenommen, zerstört, geplündert. Und das war natürlich nicht nur ein verbaler, sondern ein echter Krieg zwischen dem katholischen, römisch-katholischen und dem orthodoxen Glauben und Kirche. Ja, hier sehen wir auch nochmal eine Karte. Was wir hier orange sehen, das war jetzt das Einflussgebiet von der katholischen Kirche. Und was blau hier erscheint, das ist das Einflussgebiet von der orthodoxen Kirche. Also, und zwar gerade in den Jahren nach 1054. Und wir sehen, dass ziemlich genau so einen geraden Schnitt gab. Und wir sehen, dass hier auch Süditalien, der Stiefel und auch so der Fußspitze und auch Teile von Sizilien zum orthodoxen Bereich gehören. Und natürlich dann auch Griechenland und das heutige Türkei und einige Gebiete von Osteuropa. Ja, und die orthodoxen Kirchen sind so, dass sie in jedem Land eine eigene Kirche haben und bilden. Und die Kirchen sind unabhängig voneinander. Ja, wir haben zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche, Wir haben die griechisch-orthodoxe Kirche, wir haben die serbisch-orthodoxe Kirche, die albanisch-orthodoxe Kirche und auch, das könnte man jetzt so beliebig weiter anführen, die verschiedenen Landeskirchen, in jedem Land eine eigene orthodoxe Kirche. Und diese Kirchen sind erstmal von ihrer Organisation her eigenständig. Aber sie sind miteinander verbunden. Das heißt, sie tauschen sich aus. Und es ist auch so, dass es eben auch manchmal einige Patriarchen gibt, die sozusagen einen Einfluss haben über alle anderen auch. Das heißt, aber dieser Verbund ist eben jetzt kein organisatorische Zwangsjacke, dass man also die anderen sagt, wie es in der katholischen Kirche ist. Dort ist ja der Papst, der das Sagen hat. Und wenn der Papst etwas bestimmt, wenn er setzt Bischöfe ein und er regelt alles weltweit, das ist hier in der orthodoxen Kirche nicht so geregelt. Ja, dann die Verbreitung. Es gibt weltweit 271 Millionen Christen, die sich dem orthodoxen Glauben zugehörig fühlen. Und in Deutschland ungefähr 2 Millionen. Das Problem ist aber hier, dass die Mitgliedschaft oder ja, die Zugehörigkeit zu der orthodoxen Kirche oder Kirchen nicht so genau feststellbar sind. Denn in den orthodoxen Kirchen gibt es normalerweise keine Gemeindelisten. Ja. Und wenn dort Kinder getauft werden, dann gibt es irgendwo nicht, wo man sagen kann, jetzt gehöre ich dazu, jetzt gehöre ich nicht dazu. Ja. Ich habe letztens mal einen Fall gehabt, da war jemand orthodox gewesen und der wollte dann Adventist werden. Und dann habe ich gesagt, naja, und wie ist denn deine Kirchenzugehörigkeit? Er wollte aus der Kirche austreten, aus der orthodoxen Kirche, aber er konnte er gar nicht. Weil er konnte nirgendwo austreten, wo er gar nicht offiziell eingeschrieben war. Deswegen hat er sich überall erkundigt und geguckt, aber es gibt keine Gemeindelisten, wo man sagen kann, oder Zugehörigkeitslisten, wo man sagen kann, ich gehöre jetzt dazu und deswegen tue ich jetzt austreten, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Das geht nicht, das gibt es nicht. Deswegen schätzen sie immer nur ihre Mitglieder, dass sie sagen, naja, wir haben jetzt hier so und so viele Menschen, die jetzt hier leben und davon sind die meisten schon unserem Glauben, unserer Kirche zugehörig oder zugetan. Deswegen sind die Zahlen immer nur Schätzungszahlen, die man hier hat. Ja, hier habe ich nochmal eine Übersicht über die verschiedenen Religionen weltweit. Was wir jetzt hier blau sehen, das sind die protestantischen Kirchen, das ist vor allen Dingen USA, Südafrika und natürlich Nordeuropa, Skandinavien und so weiter. Was wir hier violett sehen, das ist katholisch, überwiegend katholisch, das ist Südeuropa und Südamerika und Mittelamerika. Und was wir jetzt hier rosa sehen, das ist der Bereich der orthodoxen Kirchen. Das ist vor allen Dingen Russland, das sind die osteuropäischen Länder, das ist Griechenland, Bulgarien, Serbien und so weiter, dieses Einflussgebiet. Das ist vor allen Dingen da, wo sie beheimatet sind. Und natürlich sieht man auch noch die anderen Dinge, denn das Grüne, der Islam und das Rote, das Judentum und so weiter. Gut, kommen wir zum Punkt 2, Übereinstimmung mit der Bibel. Das Erste, was man sagen kann, die orthodoxe Kirche glaubt auch an die Inspiration der Bibel. Dass die Bibel von Gott gegeben ist, dass Gott Menschen berufen hat, das zu schreiben und dass das, was sie geschrieben hat, auch Gottes Wort ist und dass die Bibel die Grundlage ist für ihren Glauben. Sie glauben, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Dass, wie die Bibel es auch sagt, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er der Urheber ist und auch die Welt erhält und auch aktiv in das Leben hier auf dieser Welt eingreift. Sie haben die Wichtigkeit, Gott zu gehorchen, dass sie auch sagen, der Gehorsam ist wichtig, das zu tun, was Gott sagt, weil es Gott gefällt. Viertens, die Wichtigkeit des Gebetes. Auch in ihren Liturgien, auch in ihren Gottesdiensten hat man sehr viel Gebet. Die Verkündigung ist dort sehr, sehr, sehr schwach oder fast gar nicht zu finden. Also eigentlich, was der Mittelpunkt der westlichen Christenheit ist und auch des katholischen, obwohl die Katholiken ja teilweise ihre Gottesdienste früher auf Latein gehalten haben und das dann keiner verstanden hat. Deswegen ist es umso stärker im protestantischen Bereich, dass die evangelischen Kirchen und protestantischen Kirchen die Predigt im Mittelpunkt haben. Ja, weil Luther sagt, wie auch Paulus das in Römer sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Deswegen, um den Glauben zu vermehren, muss man eben aus dem Wort Gottes predigen. Das Wort kann dann zur Erkenntnis und zur Überzeugung führen und zur Entscheidung. Aber im orthodoxen Bereich ist es so, dass hier die Predigt keinen großen Stellenwert hat. Das sind mehr Liturgien, die hier wichtig sind. Und unter anderem auch während der Liturgien auch das Gebet. Und auch hier ist das Gebet weniger ein persönliches, eine persönliche Kommunikation zwischen Gott und mir, sondern das sind mehr liturgische Formen, die hier im Gottesdienst oder auch im privaten Bereich sichtbar sind. Fünftens, sie glauben an Jesu Wiederkunft, dass Jesus wiederkommen wird, um auf diese Welt zurückkommt, um Gottes Reich aufzurichten. Wo finden wir Abweichungen von der Bibel? Hier möchte ich nochmal betonen, dass wenn wir über die Abweichungen sprechen, dass wir damit niemanden angreifen oder niemanden schlecht machen wollen, sondern dass wir einfach nur vergleichen, was sagt die Bibel, was sagt die Kirche und wo gibt es auch Differenzen darüber, wo man einfach sehen muss, wo ist eigentlich die Wahrheit der Bibel, die wichtig ist für uns. Ja, erstens die sieben Sakramente. Ich zähle erstmal auf und danach werden wir in die Einzelheiten gehen. Zweitens Erlösung durch die Sakramente. Drittens die Säuglingstaufe, viertens die unsterbliche Seele, fünftens die Sonntagsheiligung. Übrigens, ich habe jetzt nur einige rausgegriffen. Es gibt auch bei anderen Kirchen, wenn ich was aufzähle, habe ich meistens nur die wichtigsten Punkte, die also am ehesten ins Auge fallen, erwähnt, um zu sehen, wo gibt es hier Unterschiede zu dem, was die Bibel sagt. Ja, wir haben in der orthodoxen Kirche das Gleiche wie in der katholischen Kirche, dass sie die sieben Sakramente haben. Sie nennen sie ein bisschen anders, aber sie sind inhaltlich und eigentlich identisch. Das ist die Taufe, die Versiegelung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Priesterweihe und die Ehe. Und zwar Sakrament bedeutet, auch im Verständnis der orthodoxen Kirche, dass durch den Vollzug der Handlung bereits die Wirksamkeit entsteht. Das heißt, der Glaube ist nicht notwendig, damit das Heil hier gespendet wird, sondern es ist einfach die Tat an sich, das Sakrament an sich, was wirkt. Wenn zum Beispiel jemand getauft wird, ein Baby getauft wird, dann ist der Glaube nicht notwendig von dem, der getauft wird, von dem Baby also, sondern die Handlung an sich spendet das Heil. Deswegen ist das Heil nicht durch den Glauben, sondern durch das Sakrament. Und da das Sakrament nur von der Kirche gespendet werden kann und darf, es gibt hier einen Alleinanspruch, ist also auch die Kirche notwendig, um gerettet zu werden. Und wenn die Kirche und wenn der Priester eben das Sakrament nicht spendet, dann hast du keine Chance, erlöst zu werden, weil die Kirche notwendig ist dazu. Aber ich denke, das ist nicht nach der Bibel. Römer 3 sagt, Vers 23 und 24, sie sind allesamt Sünder, unter Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das heißt, wir werden erlöst nicht durch Sakramente, sondern durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus und durch den Glauben. Der Glaube ist das, was die Hand Gottes annimmt, ergreift und die Erlösung für mich persönlich wirksam macht. Durch den Glauben bekommen wir die Erlösung zugesprochen. Ja. Deswegen ist das Verständnis an sich, dass es Sakramente gibt, ist eigentlich nicht nach der Bibel. Nicht die Kirche spendet Heil, sondern Jesus Christus spendet das Heil. Er ist derjenige. Die Bibel sagt, er ist unser Opfer und er ist unser hoher Priester. Auch im Alten Testament hatten wir diese zwei Dinge. Wenn damals im Alten Testament ein Mensch Vergebung haben wollte, und Vergebung heißt gleichzeitig eigentlich auch Erlösung, weil wenn Gott mir meine Sünden vergibt, dann bin ich frei von der Sünde und bin damit erlöst, Gottes Kind, gerettet. Und wenn jemand im Alten Testament Erlösung, Vergebung haben wollte, dann musste er ein Tier opfern. Und er ging mit dem Tier zum Heiligtum, zur Stiftshütte oder zum Tempel, hat dann seine Sünde auf dem Tier bekannt, hat dann das Tier mit eigener Hand töten müssen. Und der Priester hat dann von dem Blut des Tieres aufgefangen und hat dann das Blut, ist er hineingegangen ins Heilige und hat damit ein bisschen vor den Vorhang gesprengt zum Allerheiligsten und hat dann noch teilweise auch die Hörner vom Altar im Vorhof damit bestrichen und hat den Rest des Blutes dann vor dem Altar ausgegossen. Und damit ist die Vergebung gewesen. Und zwar durch das Bekennen der Sünde auf das Tier. Ist die Sünde vom Sünder auf das Tier übertragen worden und das Tier ist dann stellvertretend für den Sünder gestorben. Aber natürlich konnte das Tier an sich nicht die Sünde wegnehmen, sondern es war nur ein Hinweis auf Jesus Christus, der kommen wird, um die Sünde für uns zu tragen. Aber es waren zwei Dinge notwendig im Alten Testament zur Vergebung. Erstens ein sterbendes Opfer, stellvertretend für den Sünder. Und zweitens ein lebendiger Priester, der jetzt das Blut vor Gott bringt und zwischen dem Sünder und Gott vermittelt, der das also anwendet. Ja, und so ist es auch im Neuen Testament, wir brauchen das Gleiche. Deswegen, das Prinzip im Alten Testament der Vergebung durch die Opfer sind nur ein Typus, wie das in der Wirklichkeit im Neuen Testament jetzt auch passiert. Nämlich, wir brauchen ein Opfer und ein Priester. Und beides ist Jesus Christus. Er ist unser sterbendes Opfer. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Und als er am Kreuz hing und gestorben ist, ist er nicht gestorben an den Folgen der Kreuzigung, sondern Gott hat die Sünden der ganzen Welt auf ihn gelegt. Und durch die Sünden ist er gestorben. Er ist einen Sündentod gestorben. Und deswegen hat er die Sünde bezahlt mit seinem eigenen Leben. Aber die Sünde und die Bezahlung, die Jesus gebracht hat, gilt zwar für alle Menschen, aber nicht alle Menschen werden gerettet dadurch. Deswegen muss dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, angewandt werden. Es muss auf den einzelnen Menschen, muss es jetzt geschaut werden, wer nimmt es an und wo kann man das jetzt praktisch übertragen, dass der Mensch gerettet werden kann dadurch. Und das macht Jesus Christus im himmlischen Heiligtum. Als Jesus auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, sagt die Bibel, hat er sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Das heißt, er ist jetzt im himmlischen Heiligtum. Und wenn wir um Vergebung bitten, dann ist Christus da, dass er sein Opfer, sein Blut für uns geltend macht und sagt, ich bin für ihn gestorben, ich habe die Sünde für ihn bezahlt, er ist frei. Er wird freigesprochen. Ich vergebe ihm. Das heißt, wir brauchen das sterbende Opfer, Jesus Christus, und den lebendigen Priester, Jesus Christus. Ja. Die Kirche sagt jetzt aber, die orthodoxe Kirche, wir geben jetzt das Heil. Nicht Christus im himmlischen Heiligtum spricht dir das Heil zu durch die Vergebung, sondern wir werden jetzt, zum Beispiel im Sakrament der Buße, wenn ein Mensch das jetzt bereut und vor dem Priester bekennt in der Beichte, dann geben wir ihm die Vergebung der Sünde und wir sprechen ihm das Heil zu. Das heißt, durch den Schatz der Kirche wird der Mensch gerettet. Deswegen sagen, ist eigentlich nicht mehr das Heil kommt durch Christus, sondern sie sagen, das Heil kommt durch die Kirche. Sie sagen zwar, die Kirche ist ja Gottes Kirche und Gott wirkt durch die Kirche, aber damit verdrängt die Kirche eigentlich den Platz Jesu und stellt sich selbst an die Stelle Jesu. Deswegen ist der Sakramentsgedanke, dass es eine Kirche geben muss und eine Kirche notwendig ist zur Vergebung und zur Erlösung, ist nicht nach der Bibel. Die Bibel sagt, jeder Mensch kann selbst frei zu Gott kommen, ohne Kirche, ohne Priester, sondern er kann direkt zu Gott kommen und Jesus ist da als unser Hohepriester, der vermittelt und uns annimmt und freispricht und als unser Hohepriester auch am Ende das ewige Leben geben wird. Natürlich sind die Sakramente selbst auch teilweise nicht nach der Bibel, die Säuglingstaufe und das Sakrament der Buße und der Beichte und so weiter, das ist auch nicht nach der Bibel. Das zweite ist die Erlösung durch die Sakramente. Das habe ich gerade schon mal ein bisschen erklärt, aber hier nochmal der Text aus Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Sakramente an sich sind etwas, wo Gott sagt, das ist ja, gegen den biblischen Text, aber auch, dass wir die Erlösung nicht durch Jesus haben und durch den Glauben haben, sondern durch die Sakramente zugesprochen bekommen. Und Paulus sagt, der Glaube ist das, wodurch wir die Erlösung annehmen. Die Sakramente sagen nicht der Glaube, sondern das Sakrament, die Kirche, gibt das Heil. Drittens, die Säuglingstaufe. Die wurde auch hier von der orthodoxen Kirche übernommen, von der katholischen Kirche. Das heißt, sie haben nicht geschaut, was sagt die Bibel darüber, sondern sie haben einfach die Tradition der Kirche übernommen. Die Bibel hat eindeutig Bedingungen für die Taufe, wo sie sagt, wenn jemand getauft wird, dann muss vorher etwas geschehen. Und das finden wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 30 bis 33. Und zwar die Situation ist folgende, Paulus und Silas sind im Gefängnis und wurden geschlagen und dort eingekerkert. Und da gab es in der Nacht ein Erdbeben. Und das Erdbeben hat dazu geführt, dass die Gefängnistüren alle aufgesprungen sind und auch die Fesseln abgesprungen sind und sie eigentlich weglaufen hätten können. Aber der Gefängniswärter, als er es gesehen hat, wollte sich ins Schwert stürzen, weil er dachte, jetzt sind alle Gefangenen weg und jetzt wird er dadurch deswegen zur Rechenschaft gezogen. Paulus sagt, nein, wir sind noch alle da. Und er hat sich dann um ihn gekümmert. Das heißt, er hat gesagt, der Gefängniswärter hat dann sich um Paulus gekümmert. Und Silas hat ihre Wunden gewaschen und hat ihm geholfen. Und dann hat er gefragt, und das lesen wir jetzt mal, Verse 30 bis 33. Er sprach, nämlich der Gefängniswärter, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Paulus und Silas, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Das heißt, hier wollte ein Mensch sein Leben Gott übergeben, er wollte mit Gott leben, er hat sich entschieden dafür, für Gott und für die Ewigkeit. Und er fragt, was muss ich jetzt tun? Und was sagt Paulus? Erstens, glaube an den Herrn Jesus und lass dich taufen. Das heißt, erster Glaube und dann die Taufe. Und deswegen hat er ihm auch das Wort Gottes gesagt. Hier sehen wir noch etwas. Der Glaube ist wichtig. Dann zweitens eine Unterweisung vor der Taufe. Das heißt, dass man weiß, worum geht es überhaupt. Dass ich den Inhalt des Glaubens kenne. Deswegen, wenn jemand getauft werden möchte, dann gibt es eigentlich drei Voraussetzungen, sagt die Bibel. Das erste ist, dass man sich entscheidet dafür, dass man sein Leben Gott übergibt. Das zweite ist, dass man Jesus glaubt, ihm vertraut. Das dritte ist, dass man die biblischen Grundkenntnisse darüber hat. Und das hat Paulus mit ihnen gemacht. Das ging relativ schnell, weil das ja eigentlich schon Menschen waren, die schon das meiste kannten und wussten, auch der Kerkermeister. Und deswegen, wenn es ein Mensch ist, der jetzt von der Bibel wenig weiß, dann dauert das vielleicht ein bisschen länger. Da muss man vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang mit ihm die Bibel studieren, damit er das kennt und auch weiß, was Jesus in der Bibel zu ihm sagt, bevor er diesen Bund mit Gott in der Taufe schließt. Aber daran können wir auch sehen, dass Gott möchte, dass ein Mensch sich entscheidet für ihn und dann auch für die Taufe. Und der Säugling kann sich nicht entscheiden. Deswegen ist die Säuglingstaufe nicht biblisch. Und auch die Form der Taufe. Das Wort, das griechische Wort, wo hier steht, und er ließ sich taufen, da steht eben das Wort Baptizo. Und Baptizo heißt eigentlich, er ließ sich untertauchen. Das heißt von der Grundbedeutung her. Deswegen das Besprengen eines Menschen ist nicht das Gleiche. Obwohl wir hier, muss ich sagen, in der orthodoxen Kirche, sie haben zwar die Säuglingstaufe, aber sie haben ein bisschen biblischer das umgesetzt als in der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche ist es so, dass man nur einige Tropfen Wasser nimmt und über den Kopf des Kindes besprengt oder auch gießt. Während in der orthodoxen Kirche haben sie die Taufe durch dreimaliges Untertauchen. Das heißt, da werden auch die Säuglinge ganz untergetaucht unter Wasser. Das ist natürlich dem biblischen Bild entsprechend, dass man unter Wasser getaucht wird, weil die Bibel sagt, Paulus sagt in Römer 6, dass die Taufe ein Symbol dafür ist, dass der Mensch, der alte Mensch stirbt, begraben wird und wieder aufersteht. Das heißt, wenn jemand unter Wasser getaucht wird, ist ein Symbol dafür, dass der alte Mensch gestorben ist, dass begraben wird im Wasser, im Wassergrab und ein neuer Mensch aus dem Wasser wieder aufersteht. Und das haben sie bei der orthodoxen Kirche mit dabei. Natürlich, dass die Säuglinge taufen und nicht Erwachsene, das ist natürlich an der Stelle etwas, was nicht dem biblischen Kontext entspricht. Viertens, die Lehre der unsterblichen Seele. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 steht, dass wir nicht in den Himmel kommen, wenn wir sterben, sondern dass wir in den Himmel kommen, wenn Jesus wiederkommt. Dort heißt es, denn er selbst, der Herr, wird herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Das heißt, und dann steht in dem nächsten Vers, dass dann die auferstandenen Gläubigen zusammen mit den Lebenden denn zu Gott entrückt werden in den Himmel und bei dem Herrn sein werden. Das heißt, wir kommen nicht in den Himmel, wenn wir sterben, sondern wir kommen in den Himmel, wenn Jesus wiederkommt. Und außerdem, es muss ja über einen Menschen Gericht gehalten werden. Es muss ja entschieden werden, wer kommt in den Himmel, wer kommt nicht in den Himmel. Gott wird ja nicht alle Menschen einfach so in den Himmel nehmen, sondern es muss ja unterschieden werden. Und diese Entscheidung, wer dabei ist und wer nicht dabei ist, muss in einem Gerichtsverfahren und Gerichtsurteil festgestellt werden. Und dieses Gericht müsste ja eigentlich, wenn die Lehre der unsterblichen Seele ist und dass der Mensch, wenn er stirbt, gleich in den Himmel kommt oder in die Hölle kommt, dann müsste ja in dem Moment, wo der Mensch stirbt, über ein Gericht gehalten werden, damit sie dann entscheiden, wo kommt er denn jetzt hin. Aber in der Bibel steht nirgendwo, dass das Gericht über einen Menschen stattfindet, in dem Moment, wo er stirbt. Sondern die Bibel sagt, dass das Gericht am Ende der Zeit, kurz vor Jesu Wiederkunft stattfindet, im Himmel nämlich, und dass in dieser Zeit Gericht gehalten wird über die Menschen, und wenn Jesus dann wiederkommt, dann wird eben, je nachdem, was in dem Gericht entschieden worden ist, werden die Menschen in den Himmel mitgenommen werden oder sie werden nicht mitgenommen. Von daher ist also der Lohn, den wir bekommen, durch das Gericht bei der Wiederkunft Jesu, nicht beim Tod. Ja. Deshalb die Toten, die schlafen, im Grab. Jesus nennt den Tod einen Schlaf und Paulus auch. Und erst wenn Jesus wiederkommt, werden sie aus dem Grab wieder auferstehen und dann bei Jesus, mit Jesus sein. Fünftens, die Sonntagsheiligung. Natürlich haben auch die orthodoxen Kirchen den Sonntag nicht aus der Bibel, sondern sie haben den auch von der Tradition der Kirche, der katholischen Kirche, mit übernommen. Wenn wir uns Christen nennen, dann nennen wir uns deshalb Christen, weil wir Christus nachfolgen. Und wenn wir Christus nachfolgen, dann heißt das, dass wir auch so leben wollen und so leben sollen, wie Jesus gelebt hat. In 1. Johannes Kapitel 2 heißt es, wer sagt, dass er mit Christus lebt, soll auch so leben, wie er gelebt hat. Und wenn wir uns anschauen, welchen Tag hat Jesus denn gehalten, dann müssen wir deutlich sagen, Jesus hat den Sabbat gehalten. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Das heißt, Jesus hat nach seiner Gewohnheit den Sabbat gehalten. Ist auch klar, der Sabbat ist ein Teil der 10 Gebote. Und Jesus hat ja die Gebote hundertprozentig, vollkommen gehalten, von seinem ersten Tag bis zum letzten Tag seines Lebens. Er hat niemals eine Sünde getan. Und Sünde tun ist ja Übertretung des Gesetzes, der 10 Gebote. Deswegen hat Jesus Christus die Gebote gehalten und auch den Sabbat gehalten. Und die Gebote übrigens, die sind auch nach Jesu Tod nicht aufgehoben worden. Sondern Jesus sagt, dass die 10 Gebote gelten werden, das Gesetz gelten wird, bis Himmel und Erde vergehen und selbst danach noch. Warum? Weil das Gesetz ja uns zeigt, wie wir richtig leben können und sollen. Natürlich, die Juden haben versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden und gerettet zu werden. Aber das sagt Jesus, das ist falsch. Der Weg der Rettung ist nicht über das Gesetz, sondern der Weg der Rettung ist über die Erlösung durch Jesus Christus, durch den Glauben. Aber das Gesetz ist jetzt dazu da, erstens, damit ich erkenne, dass ich überhaupt ein Sünder bin. Und zweitens, wenn ich mit Jesus lebe, dass das Gesetz der Maßstab ist, wonach ich mein Leben mit Jesus ausrichte. Jesus zu lieben, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und wenn ich Gott liebe und meinen Nächsten liebe, dann werde ich das tun, indem ich die 10 Gebote halte. Die ersten 4 Gebote zeigen, wie ich Gott lieben kann, die letzten 6 Gebote, wie ich meinen Nächsten lieben kann. Deswegen ist die Sonntagsheiligung nicht ein Teil der Gebote, sondern der Sabbat. Und Jesus hat den Sabbat gehalten und der Sonntag ist erst im 4. Jahrhundert von der Kirche eingeführt worden, lange, lange nachdem die Bibel fertig geschrieben war. Die ist im Jahr 100 nach Christus vollendet worden und abgeschlossen worden. Und deswegen hat auch die Urgemeinde und auch Jesus den Sabbat gehalten. Uns ist auch der Tag, den Gott für uns als Ruhetag vorgesehen hat. Und wenn die Kirche den Tag verändert hat, dann haben sie das unrechtmäßig verändert. Natürlich sagt jetzt die Kirche, die katholische Kirche, wir durften das, weil unsere Kirchenlehre über der Bibel steht. Aber wenn du sagst, alleine die Bibel, sola scriptura, dann heißt das, dann muss man auch die Bibel akzeptieren als den Maßstab. Und dann müssen alle Veränderungen, die dann nachgekommen sind von der Kirche, wieder rückgängig gemacht werden. Und wir müssen natürlich dann auch wieder die Bibel akzeptieren und damit auch den Sabbat als den Tag der Bibel, den sie uns als Ruhetag gegeben hat. Ja, der letzte Punkt, Hinweise. Ja, wenn vielleicht ein orthodoxer Christ zuschaut, dann möchte ich ihm einige Hinweise geben, die wichtig sind, was die Bibel sagt, wie wir unseren Weg mit Jesus gehen können und was für uns wichtig ist in unserer Beziehung zu Gott und unserem christlichen Leben. Das Erste, dass wir die Bibel lesen und zwar selber lesen. Dass wir nicht sagen, naja, der Priester muss ja schon wissen, was richtig ist oder der Patriarch oder wer auch immer. Nein, wenn wir die Bibel lesen und um den Heiligen Geist bitten, deswegen bitten wir auch immer am Anfang unserer Themen, dass der Heilige Geist uns unsere Gedanken lenkt. Und wenn wir die Bibel lesen und darum beten, dann wird der Heilige Geist uns die Wahrheit zeigen. Jesus sagt, dass der Geist der Wahrheit kommen wird, das ist der Heilige Geist, und wird uns in alle Wahrheit führen. Und er führt uns in die Wahrheit durch die Bibel, durch Gottes Wort. Dass nämlich die Bibel, wenn wir sie lesen, dass wir sie auch verstehen können und dass wir sie in unserem Leben annehmen und dann auch dem folgen können, was Gott uns hier gegeben hat. Ja, ich habe ganz kurz mal die Auflistung erstmal und dann gehen wir in die Einzelheiten. Erstens die Bibel lesen, zweitens biblische Prophetie studieren, drittens eine Lebensübergabe an Jesus, viertens eine persönliche Beziehung zu Jesus und fünftens ein Gehorsam Gottes Geboten gegenüber. Kommen wir zum ersten Punkt, Bibel lesen. Lukas 24, Vers 27. Und er, Jesus, fing an bei dem Mose und allen Propheten, und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Hier haben wir die Begebenheit nach Jesu Tod und Auferstehung, dass Jesus die Emmaus-Jünger trifft. Und bevor er sich ihnen zu erkennen gibt, gibt er ihnen eine Bibelstunde. Das heißt, er legt aus der Bibel ihnen die Schrift aus. Und zwar, damals war die Bibel nur das Alte Testament. Heute haben wir das Alte und Neue Testament. Und das, daran sehen wir, dass es für ihn wichtig war, dass die Jünger nicht nur gesehen haben, dass er jetzt auferstanden war, sondern dass sie verstanden haben, was die Bibel darüber sagt. Das gilt heute immer noch. Gott möchte, dass wir verstehen, was die Bibel sagt über den Glauben und über das Leben. Und wenn wir das lesen, dann kann der Heilige Geist direkt zu uns sprechen und wir können dadurch ein besseres Bild von Gott und von dem Leben mit Gott haben. Zweitens, Prophetie der Bibel studieren. Johannes 14, Vers 29 sagt Jesus: Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Hier sehen wir den Zweck der Prophetie. Gott sagt uns Dinge voraus. Und da wir wissen, dass kein Mensch die Zukunft voraussagen kann, wir können zwar manche Dinge vorausberechnen, es gibt auch einen Wetterbericht, der vielleicht noch und sagt, was morgen, übermorgen für Wetter sein wird, aber selbst das ist ja nur eine Prognose, Vorausberechnung. Wir wissen es nicht, ob es wirklich so kommen wird. Gott weiß, was kommt. Er kennt die Zukunft. Und wenn Gott sagt, was kommen wird, und wir dann sehen, es erfüllt sich, dann führt es dazu, dass wir glauben, dass wir vertrauen, dass wir sagen, ja, Gott ist wirklich der Herr und er weiß, er ist allwissend und er hat es gesagt und ich kann dann glauben. Das heißt, die biblische Prophetie, die Erfüllung der biblischen Prophetie stärkt unseren Glauben. Und sie zeigt uns auch, was heute wahr ist und was nicht wahr ist. Denn in der Prophetie finden wir Aussagen über die heutige Zeit und welche Mächte und welche Hintergründe und Kirchen wirklich dem biblischen Bild entsprechen und welche nicht. Da haben wir die Merkmale. Da steht nicht drin, wie die Kirche heißt, die jetzt Gottes Gemeinde ist, sondern da steht drin, welche Merkmale sie hat. Das zu studieren, das ist fantastisch und spannend und das lohnt sich. Drittens, Lebensübergabe an Jesus. Die ganze Theologie und die ganze Theorie über den Glauben nützt überhaupt nichts, wenn ich nicht persönlich mein Leben Gott übergeben habe. Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und mit das alles meint er das Leben, was wir essen, was wir trinken und was wir unsere täglichen Sorgen so, was uns beschäftigt. Jesus sagt also, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, heißt das, dass wir unser Leben in Gottes Hände legen. Dass Gottes Reich, Gottes Leben für uns an der ersten Stelle ist. Und das bedeutet, dass ich eigentlich auch die Kontrolle über mein Leben ein Stück weit Gott übergebe, eigentlich ganz Gott übergebe. Aber weil ich weiß, dass Gott mich liebt, dass er mein Bestes möchte, mache ich es gerne. Gott würde niemals etwas von mir verlangen oder mein Leben so führen, dass es für mich schlecht wäre. Sondern Gott führt mich so, wie ich es selbst tun würde, wenn ich an seiner Stelle wäre. Deswegen ist eigentlich fällt es mir leicht, mein Leben Gott zu übergeben, weil ich weiß, er liebt mich und er ist für mich gestorben. Und er kann mir das ewige Leben geben und mich einen guten Weg führen. Viertens, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wenn ich weiß, er hat mich gerettet, er hat mich erlöst, dann kann ich auch mit ihm leben. Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Jesus ist bei uns. Er ist uns nah. Wir können mit ihm eine Beziehung haben. Auch wenn wir ihn nicht sehen, können wir mit ihm reden im Gebet. Und er redet mit uns. Deswegen ist die Beziehung nicht etwas Statisches. Wir müssen im Glauben, wenn wir Jesus Gott folgen, wir müssen nicht irgendwelche Zeremonien erfüllen, sondern es geht darum, dass wir mit Jesus eine Beziehung haben, dass wir uns Zeit nehmen für die persönliche Andacht, dass wir an jedem Morgen uns Zeit nehmen, über Jesus nachzudenken, über ihn zu lesen, mit ihm zu reden, so wie wir für die Ehe Zeit brauchen. Und es geht auch nicht in der Ehe darum, dass wir irgendwelche Zeremonien erfüllen für den Ehepartner, sondern dass wir Zeit finden, uns auszutauschen. Und so ist es auch mit Gott und uns, dass wir Zeit finden, uns mit Jesus auszutauschen, dass er zu uns reden kann durch sein Wort, dass wir es persönlich für uns in Anspruch nehmen und dass wir mit ihm reden, wie wir mit einem Freund reden können, ganz offen, ganz frei. Das Gebet ist keine Form, sondern es ist eine Kommunikation, ein Gespräch mit Gott. Und fünftens, der Gehorsam. Und zwar, dass wir auch das tun, was Gott sagt. Hebräer 8, Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Hause Israel. Nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich erschreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, Gott sagt nicht, hier hast du mein Gebot und jetzt versuch's mal zu halten. Können wir nicht. Der Mensch ist nicht in der Lage, aus eigener Kraft die 10 Gebote zu halten. Aber Gott sagt, ich will mein Gesetz, meine 10 Gebote in dein Herz reinschreiben. Und wenn Gott sein Gesetz in mein Herz schreibt, dann ist es hier drin. Und wenn es hier drin ist, dann halte ich gerne die Gebote. Denn es ist ein Teil meines eigenen Wollens und meines Denkens und meiner Sehnsucht. Und deswegen sind die Gebote dann auch leicht zu erfüllen. Deswegen, wenn die Gebote dir schwerfallen zu halten, versuchst du sie aus eigener Kraft zu halten. Und das geht nicht. Wenn du aber Jesus im Herzen hast, dann wirst du es gerne tun. Ein Vergleich dazu. Ich sage manchmal Folgendes. Als Illustration, dass die Gebote eigentlich ein Teil unseres eigenen Lebens sind. Wenn ich morgens früh aufwache, dann könnte ich sagen, naja, ich nehme mir heute mal vor, keinen Menschen umzubringen. Vielleicht gelingt mir das ja heute, dass ich das mal schaffe, dass ich heute keinen Menschen umbringe. Natürlich schmunzeln wir darüber. Warum? Weil ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Und es würde mir auch fern sein, überhaupt einen Menschen umzubringen. Denn ich möchte ja auch meinen Mitmenschen eigentlich was Gutes. Deswegen werde ich sie weder verletzen wollen und es recht nicht umbringen. Aber das zeigt doch, dass das Gebot, du sollst nicht töten, in meinem Herzen ist. Das heißt, es ist mein Verlangen, das innerste Verlangen meines Herzens, keinen Menschen zu schaden, keinen Menschen umzubringen. Und so sind auch alle anderen 9 Gebote in meinem Herzen drin. Dass Gott es hineingelegt hat, dass ich das vom innersten Herzen nicht so möchte. Ich möchte nicht die Gebote übertreten. Und ich muss mir das nicht extra vornehmen, sondern ich tue es auch, wenn ich mir es nicht vorgenommen habe, weil es von innen herauskommt. Deswegen ein Gehorsam, der äußerlich ist, der nützt nichts. Ein aufgesetzter Gehorsam. Das haben die Pharisäer damals versucht. Und dann versucht man nämlich auch, irgendwo Auswege zu finden und Schlupflöcher. Aber ein Gehorsam, der aus dem Herzen kommt, weil Jesus in meinem Herzen wohnt und weil Gottes Gesetz in meinem Herzen wohnt, weil Gottes Gesetz ein Teil des Charakters Gottes ist. Ein Ausdruck des Charakters Gottes. Deswegen ist Gottes Gesetz in meinem Herzen und damit Jesus in meinem Herzen. Und dann folge ich Jesus, weil ich ihn liebe und weil er in mir lebt und weil er sein Gesetz in mir hält. Ich darf Sie einladen zu einem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für dein wunderbares Wort, das uns Freiheit gibt, für die Wahrheit, die du uns zeigst. Wir danken dir für das Licht, was du uns in deinem Wort gibst. Herr, wir bitten dich, vergib uns, wenn wir manchmal eigene Wege gegangen sind, wenn wir manchmal Dinge geglaubt und gesagt haben, die du nicht wolltest. Herr Jesus, ich bitte dich, hilf, dass wir unser Leben dir ganz übergeben können, dass wir die Erlösung annehmen können für unser Leben. Ich bitte dich, hilf, dass wir Zeit finden für die Beziehung zu dir, dass du in unserem Herzen wohnen kannst. Und ich bitte dich, schreibe du dein Gesetz in mein Herz, in unser Herz, dass wir von ganzem Herzen das tun und dass es uns zu einem normalen Verlangen wird, so zu leben, wie du es möchtest. Herr, segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, das war der letzte Vortrag von der ersten Serie. Die ersten 5 Themen waren über die Großkirchen. Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Orthodoxe Kirche, Anglikanische Kirche. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Bereich, nämlich zu den Freikirchen. Und wir beginnen Teil 6 beim nächsten Mal mit der Freikirche der 7. Tags-Adventisten. Und das wird ein interessantes Studium werden. Und ich lade Sie herzlich ein, da dabei zu sein.